Der FluxFM Wahlsonntag.
Alles steht auf dem Prüfstand.
Das Spezial eurer Wahl auf 100,6 FluxFM.
Ja, und es ist nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die SPD liegt hauchdünn vorne, aber es kann auch sein, dass die Union sie noch überholt. Es ist ein sehr spannender Wahlabend. Wir sprechen jetzt mit Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der TAZ und am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Was wir festgestellt haben oder was wir auch im Vorgespräch besprochen hatten, ist, dass die Umfragen ja dieses Mal überraschenderweise relativ korrekt waren. Wie sehr hat Sie das überrascht?
Das fand ich tatsächlich überraschend, weil, also zum Beispiel war ich mir nicht sicher, ob die AfD richtig abgebildet ist. Also da haben die Umfragen ja immer gesagt, dass die AfD maximal 11% bekommt. Und da dachte ich immer, na, wer weiß, ob das jetzt stimmt, nicht? Weil ja viele AfD-Wähler dazu neigen, ihre wahre Präferenz nicht anzugeben, sondern irgendwas zu erzählen. Da dachte ich, oh Gott, die AfD hat bestimmt mehr. Und jetzt hat sie aber tatsächlich irgendwie diese 10-11%. Das muss man dann am Ende sehen, aber das ist eigentlich relativ präzise. Und ähnlich ist es eigentlich auch mit allen anderen Ergebnissen, natürlich auch ganz zentral mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und CDU. Das hatte ja eigentlich auch jeder erwartet.
Auch dass es so knapp wird, jetzt liegen sie 1%, 1,1 gerade in der aktuellen ZDF-Prognose von 19.31 Uhr auseinander. In den Umfragen waren sie so 2, 3, 4, je nachdem welches Institut man sich angeguckt hat. Eine Partei, die dann immer noch so ein kleines bisschen unterperformt, sind die Grünen, die immer so bei 15, 16, 18% in den Prognosen lagen. Die liegen jetzt bei 14,4. Wir haben es hier vorhin mit anderen GesprächspartnerInnen diskutiert, dass die sich ja eigentlich in den letzten 4 Jahren relativ geschickt aufgestellt haben, indem sie sich mit den Wirtschaftseliten dieses Landes getroffen haben, um denen da Ängste abzubauen. Und trotzdem schneiden sie jetzt so schlecht ab. Das hat viele Gründe, aber haben sie damit vielleicht auch ein bisschen so ihre alten KernwählerInnen verschreckt? Sie sind ja selber Grüne, ist kein Geheimnis, aber wie ist da Ihre Einschätzung? Ja.
Nee, also ich meine, die Grünen haben ja zugelegt, nicht? Deswegen, die Grünen sind zusammen mit der SPD die Wahlsieger. Also die Grünen haben ja jetzt doch mehr als 4% zugelegt. Insofern ist das jetzt erstmal gut. Und sie sind aus ihrer Stammwählerschaft rausgekommen. Aber was passiert ist, das ist klassisch und passiert immer wieder bei allen möglichen Wahlen. Immer wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, also in diesem Fall dann zwischen Scholz und
Laschet,
genau. Ich glaube, den Namen
jetzt schon
muss man
vergessen.
Sich nicht mehr den Namen muss man sich nicht mehr lange merken, genau. Also jedenfalls, wenn es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, dann sagen viele Wähler, die in der letzten Minute wählen, also nicht die Briefwähler, aber die dann in der Wahlkabine sitzen, okay, ich will jetzt dieses Kopf-an-Kopf-Rennen entscheiden. Und dann ist es so, dass Leute, die eigentlich Grün gewählt hätten, dann doch lieber dann Olaf Scholz wählen, nach dem Motto, dann ist der vorne und ich will jetzt auf jeden Fall verhindern, dass Laschet da was zu sagen hat. Mhm. Und gleichzeitig diesen Effekt hat man auch bei der FDP gesehen, nicht? Also es gab jetzt auch erkennbar FDP-Wähler, die wieder zurückgegangen sind zu Laschet, um den nach vorne zu schieben. Denn die FDP war ja in den Umfragen auch schon mal besser. Also nicht so spektakulär wie die Grünen, aber besser. Und kann jetzt irgendwie auch nur plus 1% verbuchen, nicht? Das liegt daran, dass viele FDP-Wähler wieder zurückgegangen sind zu Laschet.
Also dieses Kopf-an-Kopf-Rennen hatte Auswirkungen auf die kleineren Parteien. Und jetzt ist aber auch so, dass Scholz und Laschet natürlich beide ins Kanzleramt wollen. Was ist denn bei einem Blick in die Glaskugel, was sagen Sie, wer wird's Rennen machen?
Naja, da ist es halt so, das entscheiden ja nicht die beiden, nicht? Sondern das entscheiden ja ihre Koalitionspartner, die ja in jedem Fall, egal ob es jetzt Laschet wäre oder Scholz wäre, also ob man Jamaika oder Ampel macht, es wären immer die Grünen und die FDP, die das entscheiden. So, und das ist jetzt sehr schwer zu prognostizieren. Also es ist ganz klar, dass die FDP eigentlich wenig Spielraum hat, da irgendwelche Forderungen zu stellen, weil es ja diesen katastrophalen strategischen Fehler von Lindner 2017 gab, als er das Jamaika-Bündnis hat platzen lassen, nicht? Und dann alle seine Wähler dachten, was ist denn das für ein Trottel?
Lieber nicht regieren als schlecht regieren war sein Motto.
Ja, genau. Und man muss ja sagen, FDP-Wähler haben nur ein einziges Thema und ein einziges Ziel. Sie wollen Steuersenkungen für sich selbst. Alles andere interessiert diese Zahnärzte, Steuerberater und so nicht.
Flugzeuge mit Wasserstoffbetrieb noch.
Ja, genau. Und Steuersenkungen kann man halt nur durchsetzen in der Bundesregierung und sonst nirgends. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich will gar nicht regieren, dann hier kommt jetzt gerade ein Auto vorbei, falls Sie sich fragen, was jetzt passiert ist.
Haben wir nicht gehört.
Ja, hast du. Naja, jedenfalls, wenn die FDP dann gar nicht regiert, obwohl man nur in der Regierung die Steuersenkungen durchbringen kann, dann ist natürlich dieses ganze Klientel zerstört und entsetzt und wendet sich ab. Und es gab ja wirklich Zeiten, da war die FDP nur noch bei 6% in den Umfragen und sie hat sich eigentlich nur stabilisiert jetzt so als Corona-Kritiker-Partei, die nicht bei den Corona-Leugnern ist. Nicht? Also ohne Corona hätte es echt mau ausgesehen für die FDP. Aber gut, jetzt ist das Problem für Lindner, er muss auf jeden Fall regieren, komme, was da wolle. Und deswegen ist er eben erpressbar. Das heißt, die eigentlichen Gamer oder Entscheider sind die Grünen, nicht?
Also das ist Ihre These, FDP und Grünen sind die Königsmacherinnen, so nenne ich es jetzt.
Ja, genau.
Wenn ich das richtig extrapoliere, aber wenn die FDP erpressbar ist, dann nehme ich mir doch die lieber gerne mit ins Boot, weil dann kriegen die den Posten weniger und weniger Themen durch.
Ja, genau, aber es reicht ja nicht. Nur das, die FDP reicht nicht. Und deswegen, weil es müssen ja immer drei Parteien sein, sonst kommen die Mehrheiten nicht zustande. Und deswegen werden am Ende die Grünen entscheiden, was passiert. So, und bei den Grünen ist es jetzt wiederum so, dass eigentlich nicht die Grünen schwarz-grün wollten, jedenfalls das Establishment, um die eigenen Optionen mal zu erweitern. Also die Grünen wollten eigentlich raus aus diesem rot-grünen Lager und jetzt mal zeigen, dass auch schwarz-grün auf Bundesebene geht. Aber jetzt ist natürlich die CDU in einem derart desaströsen Zustand, dass man das eigentlich nicht mehr machen kann. Ne? Sondern
das hat dann beim zweiten Triell dazu geführt, dass Frau Baerbock dann doch Tendenzen zu Herrn Scholz hatte erkennen lassen in der Wahl der Koalitionspartnerin.
Ja, genau. Also es ist so, die Basis der Grünen will sowieso Rot-Grün. Die wollen gar kein Schwarz-Grün. Und man hätte jetzt, um Schwarz-Grün durchzuziehen, hätte man jetzt bei der CDU ein überzeugendes Ergebnis haben müssen und auch einen überzeugenden Kanzler. Das heißt, das wäre nur mit Söder gegangen. So, und in dem Moment, wo jetzt die CDU sich für Laschet entschieden hat, war einfach klar, dass erstens ist, dass Schwarz-Grün nicht mehr reichen würde. Unter Söder hätte es ja für Schwarz-Grün gereicht. Und zweitens, dass man da so eine Art Chaos-Truppe hat, mit der man auch gar nicht regieren kann.
Lassen Sie noch mal kurz auf Laschet zu sprechen kommen, der uns ja heute allen gezeigt hat, wie er gewählt hat, auch unter anderem.
Ja, genau.
Sehen Sie ihn im Kanzleramt?
Nee. Also ich glaube, dass egal was passiert, Laschet auf keinen Fall Kanzler wird. Also selbst wenn die CDU jetzt doch noch vor der SPD landen, wird, also man kann das nicht sagen, dass es am Ende das amtliche Ergebnis gibt und alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind und bis dahin muss man halt warten. Aber das ist ja allerdings schon relativ unwahrscheinlich. Aber selbst wenn die CDU vor der SPD landet, glaube ich, dass Laschet nicht Kanzler wird, weil man ja jetzt gesehen hat, auch in der CDU, erstens, er kann keinen Wahlkampf, zweitens, er kann nicht Krise und Kanzleramt ist ja permanente Krise. Das heißt, es wäre wahnsinnig riskant, jemanden ins Kanzleramt zu setzen, der es erkennbar nicht kann. Weil ja in Deutschland das so ist, dass permanent irgendwelche Landtagswahlen stattfinden. Zum Beispiel nächstes Jahr die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und wenn man dann einen ganz, ganz schlechten Kanzler hat, dann weiß man schon vorher, was passiert. Nämlich, dass alle Landtagswahlen verloren gehen. Auch zum Beispiel in Bayern wird ja gewählt. Das wäre das Grauen für die CSU, Laschet im Kanzleramt. Nicht? Dann geht auch noch Bayern verloren. Also deswegen wird er auf gar keinen Fall Kanzler, sondern falls die CDU da irgendwie Zugriff hat, dann werden sie jemand anders benennen, wahrscheinlich Söder.
Aber wäre das nicht Betrug an den WählerInnen, die jetzt eindeutig auf Laschet ihre Stimme gegeben haben?
Nee, das wäre überhaupt kein Betrug an den Wählern, weil die Wähler wollten ja alle sowieso Söder. Ich meine, das zeigen ja auch die Umfragen, nicht? Dass 70% der Unionswähler wollten Söder. Kein Mensch bei der Union wollte Laschet. Und wenn man jetzt sagt, das war nur Schäuble, ne? Das Schäuble alleine hat den durchgesetzt. So, und wenn man jetzt sagt, ja, wir haben es ja verstanden, schlechtes Wahlergebnis, wir haben verstanden, die Wähler wollen eigentlich Söder, dann würde in der ganzen Union sagen, ja, endlich, nicht? Sehen die mal Licht im Tunnel. Haben wir ja gleich gesagt. Also da gäbe es überhaupt keinen Widerstand.
Aber das hat es, glaube ich, in der Geschichte der BRD noch nie gegeben, dass jemand Kanzlerkandidat ist, dann gewinnt die Partei dann doch noch knapp und dann wird er wieder ausgetauscht.
Das stimmt. Das wäre ein Präzedenzfall. Ja, das ist ein Präzedenzfall. Aber das CDU-Establishment hatte eigentlich genau das 2005 mit Angela Merkel vor. Die sollte eigentlich nicht Kanzlerin werden. Aber dummerweise in der Fernsehsendung, in der Elefantenrunde, hat dann Schröder derartig gegen Merkel gekoffert, dass die CDU sie nicht mehr absetzen konnte.
Wer war der eine zu dumm oder die andere zu schlau? Auch das kann man inzwischen dann geschichtlich einordnen. Eine Frage noch, Frau Herrmann. Sie haben im Vorgespräch nochmal schön rausgestrichen. Wir hatten vorhin im Gespräch mit Robert Ide vom Tagesspiegel die Frage gestellt, wie Ost ist eigentlich Berlin? Denn wir hatten ja auch Senatswahlen. Und er hat da sehr differenziert drauf geantwortet und auch auf die Veränderungen in der Demoskopie, gerade in den Mittebezirken und so weiter, verwiesen. Aber die AfD, das hatten Sie uns im Vorgespräch nochmal herausgestrichen, hat sich in Berlin halbiert. Das ist ja eigentlich ein wunderbares Zeichen. Und damit löst man Berlin natürlich auch aus dem Großkosmos Ost dann wieder raus.
Ja, also ich finde, das ist einfach sensationell, nicht, dass die AfD da halbiert wurde. Das zeigt ja, dass Berlin tatsächlich nicht der Osten ist, sondern eine normale Großstadt. Also in den Großstädten hat es die AfD immer schwer, obwohl ja gerade in den Großstädten sehr viele Migranten, Asylanten und so weiter wohnen. Aber gerade in den Großstädten, obwohl da so viele Zuwanderer sind, ist es nie ein Problem mit den Zuwanderern, nicht? Sondern gerade in den Großstädten, wo man Erfahrungen mit den Migranten hat, kommt die AfD eigentlich überhaupt nicht von der Stelle. Und also beispielsweise Bremen oder so, nicht? Und das ist einfach ein sehr gutes Zeichen, dass man genau dieses Phänomen jetzt auch in Berlin beobachten kann.
Also, gutes Zeichen für Berlin und den Namen Armin Laschet können wir getrost erstmal vergessen, sagt Ulrike Herrmann von der Taz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Ja, bitte, bitte. Ja, tschüss.